Herzlich willkommen zum Marktplatz Gesundheitswesen, der Podcast, der das Gesundheitswesen aus der BWL-Perspektive betrachtet. Mein Name ist Alfred Angerer, ich bin an der ZHW Professor für das Thema Management im Gesundheitswesen. Gott sei Dank bin ich nicht allein hier in der Kabine, das wäre sehr traurig, sondern mit mir ist die Sina Berger. Hallo Sina.
Hallo Alfred.
Schaffst du es in einem Satz, dich zu beschreiben?
Ich gebe mir mal Mühe. Also, ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin an der ZHW und beschäftige mich mit dem Thema Digital Health, worüber wir auch heute reden wollen, unter anderem.
Sehr gut, das war wirklich ein Satz. Ich meine, wir brauchen keine große Vorstellung und das soll auch keine klassische Folge werden hier, aber man die Sina kennt, ja, aus verschiedensten Studien und Podcasts. Und das Zweite ist, ich möchte was Wildes ausprobieren. Du hast ja eine Gruppe von Studierenden betreut, die unter anderem unser Podcast analysieren sollten, sich überlegen, was können wir da anders machen, besser, was läuft gut, was könnte man noch verbessern. Was war so eins der Ergebnisse, die da rausgekommen sind?
Ja, die Studiengruppe, an die erinnere ich mich, die war ziemlich gut und die hatte gute Ideen. Und jetzt wollen wir mal eine umsetzen, denke ich heute. Und eins war nämlich, wir sollen Geschichten erzählen, spontan Podcast. Wir wollen einfach, ja, authentisch bleiben und keine Fragen- und Antwortenrunde hier machen.
Deswegen machen wir das Ganze dialogorientiert heute. Dieser Podcast soll ein bisschen anders werden als sonst, spontaner und behind the scenes, was du ja gerne magst, ist unter anderem die Frage nach, warum sage ich nie die Nummer am Anfang?
Ja, wir nehmen die Podcasts parallel auf zu unterschiedlichen Zeiten und manchmal wissen wir eigentlich selbst gar nicht, bei welcher Nummer wir gerade stehen. Und wir haben ja schon so viele Podcasts, da kommt man doch schnell auch mal durcheinander.
Das ist so. Das ist, glaube ich, die 86 und es könnte sein, dass morgen auf einmal spontan wir eins aufnehmen und dann war die Aussage falsch. Aber ist ja wurscht. Unsere Inhalte sind ja zeitlos, deswegen ist es ja wurscht, sage ich mal, wann die rauskommen. Aber jetzt genug über den Podcast, lasst uns über unsere schöne Studie sprechen, nämlich der offizielle Name hier, ich habe es im Papier vor mir, der konkrete Nutzen von Digital Health Lösungen in der Schweiz.
Eine riesige Studie, die doch super spannend war, oder Alfred, in den letzten Wochen?
Ja, spannend. Die Entstehungsgeschichte können wir uns auf jeden Fall unterhalten und vielleicht davor auch das Why. Warum machen wir überhaupt solche Studien? Und am Schluss, also soll auch ein bisschen Inhalt heute rüberkommen, nicht nur Geschichten. Deswegen blättern wir vielleicht mal da drin und erzählen mal so ein, zwei der Lösungen, die da rausgekommen sind.
Das hört sich doch nach einem Plan an. Dann Alfred, erzähl doch mal, why? Wieso machen wir überhaupt solche Studien?
Ja, da gibt es verschiedene Antworten. Es gibt die banalere ökonomische Logik, die dahinter steckt, nämlich, ja, wir als Institut müssen uns selbst finanzieren. Deswegen sind wir immer froh, wenn wir Auftragsforschung machen können. Das heißt letztendlich, dass Menschen auf uns zukommen und sagen, ey, wir hätten gerne eine Studie von euch, kann ich gleich gerne mehr dazu erzählen. Aber der andere Grund ist natürlich der inhaltliche Grund, den wir haben. Und da geht es um meine, also was ich immer sage, ich stehe voll Menschen in den Vorlesungen, der Weiterbildung und soll spannende Geschichten erzählen. Und das Schöne ist, du selbst warst ja auf beiden Seiten schon, ja, du bist sowohl Dozentin als auch, ja, was hat unseren Masterkurs belegt. Und du weißt, wie wichtig es ist, dass das Ganze authentisch rüberkommt, dass man einen Dozenten vor sich hat, der nicht nur sagt, ja, laut Porter, Five Forces funktioniert Strategie so, sondern wir können sagen, ey, guck mal, wir hatten ein Projekt mit der Hirslanden-Gruppe, haben wir gemeinsam das Thema Strategie bearbeitet und so schaut es aus.
Ich erinnere mich daran, als Studentin habe ich immer die beste Bewertung an die Dozierenden gegeben, die die meisten Praxisbeispiele gebracht haben.
Wobei die beste Bewertung kriegt man immer nicht für die Praxisbeispiele, sondern fürs pünktlich Aufhören.
Das natürlich auch und für gute Prüfungsfragen, die nicht zu schwer sind. Aber ja, Praxisbeispiele sind immer gut.
Kleiner Gruß hier an Florian Liberatore für seine Prüfungsfragen. Okay, also, das heißt, wir wollen schöne praktische Geschichten erzählen. Wir wollen natürlich so an der Spitze stehen von der Wissenserkenntnis und deswegen natürlich, wir haben uns positioniert im Bereich Digital Health und sind sehr froh, wenn Unternehmen auf uns zukommen und sagen, ey, mach doch gemeinsam mit uns eine Studie. Manchmal ist es Push, manchmal ist es Pull. Das heißt, manchmal gehen wir auf Leute zu und sagen, ey, würde es nicht euch gut tun, mal über das Thema XYZ zu berichten? Und manchmal kommen die auf uns zu. Wie war es denn bei dieser Studie?
Bei dieser Studie, wenn ich mich richtig erinnere, Alfred, du musst da gleich mal genauer noch erzählen. Aber da kam ja der Auftraggeber auf uns zu, Forum Gesundheit Schweiz. Das war die Nicole. die hat gesagt, hey Alfred, du hast doch vor ein paar Jahren bei uns schon mal eine Präsentation gehalten und das war eigentlich super und wir haben jetzt einen Sessionsanlass geplant und dort wollen wir das Thema Digital Health aufbringen. Das heißt, ein alter Kontakt, es hat sich bewährt, du hast schon mal eine gute Show gemacht. Ja, und damit kam die Nicole wieder auf uns zu.
Genau so ist es. Also letztendlich, ich durfte, wann war denn das so, September 22 durfte ich da vor bei diesem Sessionsanlass. Das ist ja auch mir eine Welt, die mir vollkommen unbekannt ist. Da gibt es eine Interessengruppe, ein Verband, ein Forum Gesundheit Schweiz. Da sind viele Pharmaunternehmen da hinten, Apotheken, Ärzteschaft, die, sage ich mal, für ein freiheitliches Gesundheitswesen kämpfen, ja, dass nicht alles durchreguliert ist, auch der Markt eine Rolle spielt, also durchaus gute Ziele. Und die haben mich eingeladen, weil sie solche Sessionsanlässe haben, sprich die organisieren dort ein Mittagessen in der Nähe des Parlaments, laden halt die Menschen, die Politiker ein, die sich für Gesundheit interessieren und ja, laden halt jemanden, der mittags dort, ja, sag ich mal, etwas zu erzählen hat. Die können gut speisen. Ich darf da eine schöne Rede erhalten. Win-win, wenn man so will. Und anscheinend hat ihnen die Botschaften gefallen oder was wir machen, unsere Forschungsprojekte. Und dann haben sie eben gesagt, lasst uns doch mal gemeinsam eine Studie machen, die uns beide hilft. Und was war Ihre Hauptbotschaft? Was wollten Sie in dieser Studie haben?
Ja, also die Hauptbotschaft war eigentlich, ja, wie kann die Digitalisierung zur Qualitätssteigerung im Gesundheitswesen beitragen? Also wir sollten den konkreten Nutzen von Digital Health aufzeigen und das wirklich auf eine, natürlich eine wissenschaftlich basierte Art und Weise, aber eben wir sollten Geschichten erzählen, wir sollen die Message einfach nach außen bringen und den Leuten zeigen, welchen Nutzen hat Digital Health mit konkreten Handlungsempfehlungen, sodass es auch praktikabel umsetzbar ist.
Und da sind wir wieder beim Thema Warum. Also natürlich ist es schön, dass da jemand ein Auftraggeber kommt und Geld hat, um so eine Studie durchzuführen, mit dem wir neue Sachen ermitteln können. Aber was dahinter steckt, ist ja so ein bisschen unsere Philosophie, warum wir mehr solcher Studien brauchen. Weil ich habe meine persönliche Theorie mit den drei Blockaden. Weißt du, welche ich meine?
Ja, die drei Blockaden. Wir haben die Regulierung, Recht und die Bevölkerung. Und die blockieren das Ganze richtig. Und dann kommen wir, die Wissenschaftler, und wir durchbrechen die Blockade mit unserer bahnbrechenden Studie hier.
Wahnsinn, wir sind die Superhelden hier in unserer kleinen Bubble. Ja, tatsächlich. Also ich behaupte, meine kleine Geschichte ist immer, dass ich merke, dass ich, wenn ich mich mit Leistungserbringer unterhalte, die hätten vielleicht schon Lust auf Digitalisierung, aber die haben keine Incentivierung. Warum soll ich was anbieten? Warum soll ich als Hausarzt, der sowieso viel zu viele Kunden hat, die vielleicht abweisen muss, warum soll ich jetzt noch bessere Patientenreise sorgen? Ich kriege ja kein Geld dafür. Also, das heißt, ich biete da nichts an und ich als Bürger, Bürgerin, ich sehe da keine tollen Digital Health Lösungen da draußen auf dem Markt, merke gar nicht, was ich alles verpasse. Wenn ich nach Dänemark oder Schweden gehen würde, würde ich vielleicht ganz große Augen bekommen, Lust bekommen, aber hier in der Schweiz oder in Deutschland, Österreich, da gibt es nichts sozusagen, was mich da anreizt und deswegen ich groß auf die Straße gehen würde. Die letzte Demo für das EPD ist schon lange, lange her, nämlich noch nie. Ja. Und deswegen die Politik, ja, die zieht sozusagen, die hat ja 10.000 Bürgerprobleme vor sich, aber Digitalisierungsgesundheitswesen ist kein großes. Also macht sie auch keine neue Gesetze und schon schließt sich der Teufelskreis. Und den durchbrechen wir, wie du sagst, mit einer Studie. Das ist zumindest das höhere Ziel, ob es uns gelingt.
Wir versuchen es zumindest.
Ja, also.
Und bleiben dran und geben die Hoffnung nicht auf.
Jeder trägt sein kleines Schäflein dazu bei. Das ist unseres. Okay, also, dann haben wir jetzt einen Auftraggeber. Wir haben eine Studie, also wir haben ein Budget, wir haben ein Studienziel. Aber dann geht ja die Arbeit los. Und was passiert als erstes?
Wie fing das eigentlich an? Ich glaube, im August, da kamst du auf mich zu und hast gesagt, hey Sina, wir könnten doch so eine Studie machen, wir zwei, wir wollen doch, dass Digital Health vorangetrieben ist, wir beide brennen für dieses Thema, lass uns das doch gemeinsam machen. Und du hattest mit der Auftraggeberin wie schon so einen groben Plan entwickelt, eben das Ziel, wir wollen den Nutzen kommunizieren nach außen und den Nutzen auch zeigen. Und dann haben wir gemeinsam eine Offerte ausgearbeitet. Ja, und was sind dort die wichtigsten Punkte, die wir dort aufgeschrieben haben, Alfred?
Ja, ich meine, letztendlich, es steht das grobe Projektziel nach dem Motto, wir wollen als Lieferobjekt eine schöne Studie zum Thema Qualität haben. Wir müssen auch immer gleich auch ausschließen, was wir nicht machen können, ja, aus Zeitgründen oder aus Budgetgründen, nämlich das Thema Kosten. Wenn man die auch noch anschauen wollten, ja, was kostet uns das Ganze, dann ist das natürlich sehr, sehr bitter. Ja. Und dann erzählen wir letztendlich die ersten Ideen. Also ich glaube, wir haben uns ja mal eingeschlossen dann und schon mal ein bisschen skizziert, was könnten wir denn anbieten, realistisch. Die Auftraggeber haben immer so eine grobe Zeitvorstellung und die Budgetvorstellung. Dann entwickelt man entsprechend da verschiedene Projektpakete, was könnte man in der Zeit machen. Und was wir sehr gerne machen, diese Offerte schon mal vorskizzieren, nach dem Motto, guck mal, ja, so könnte das Lieferobjekt aussehen, in dem Fall die Studie, das wären so die Grobkapitel, die wir drin haben könnten. Und wir brauchen noch so, sag ich mal, ein USP, etwas, was es noch nicht gab. Und da hatten wir schon eine grobe Vorstellung, was das sein könnte. Was glaubst du, was ist so das Spannendste an der Studie, was es sonst so nicht gibt?
Ich denke, es sind die Steckbriefe, von denen du sprichst. Also wie soll ich das sagen? Was kann man sich jetzt unter diesen Steckbriefen vorstellen? Wir haben uns die Digital Health Lösungen geschnappt. Wir haben natürlich vorher in der Literatur geschaut, was gibt es dort für Klassifizierungen? Welche Digital Health Lösungen wollen wir anschauen? Am Ende waren es 21 Stück. Und dort haben wir für diese 21 Lösungen wirklich Steckbriefe erstellt. Das heißt, man hat eine Seite mit einer Digital Health Lösung und die wird dort kurz beschrieben. Wir quantifizieren sie, welchen Nutzen hat sie, wo gibt es noch Probleme und wo gibt es Handlungsbedarf. Und ich bin sehr stolz auf die Steckbriefe, weil die sind super anschaulich. Wir machen hier hohe Wissenschaft, aber es ist sehr praxisorientiert. Das heißt, wenn ihr mal in die Studie reinschauen wollt, ihr seht dort bunte Sterne, bunte Balken und auch schöne Abbildungen.
Ja, sag ich mal, dieses Visuelle ist uns immer sehr wichtig. Ja, in dem ersten Grobentwurf ist natürlich nur das Ganze grob skizziert, aber diese Idee, du hast für eine Lösung eine ganz klare, anschauliche Darstellung und wie bei Amazon Store, Punkt der Sternebewertung, ich glaube schon damals hatten wir so die Idee, damit könnten wir arbeiten. Okay, und dann, ich meine, letztendlich, dann mag es der Auftraggeber, es kommt zum Vertrag und dann legen wir los. Das Schöne ist, wir dürfen sehr unabhängig vom Auftraggeber arbeiten. Wir sagen immer, wir verkaufen Studien, aber nicht den Inhalt. Das ist uns immer ganz wichtig. Aber trotzdem macht man schon von vornherein gutes Projektmanagement, so Meetings. Ja, in dem Fall mit Nicole, dass wir sagen, lasst uns auch alle x Wochen telefonieren. Aus verschiedensten Gründen, ja, damit sie ein gutes Gefühl bekommt, dass das Projekt vorangeht. Und natürlich muss man ja als guter Projektmanager den Auftraggeber auch dort glücklich stellen und die Meinung abholen, ein bisschen Co-Creation.
Mhm. Ja, und wir haben, du hast ganz zu Beginn gesagt, in der Offerte haben wir auch schon das Projektteam vorgestellt. Auch das gehört zur Studie dazu, dass wir hier ein internes Projektteam haben, das sich regelmäßig trifft. Und du hast vorhin schon gesagt, wir schließen uns dann in Räume ein und dann basteln wir wirklich mit Post-its, mit bunten Stiften auf großen Wänden und überlegen uns, wie können wir den Inhalt am besten vermitteln. Und das ist auch wirklich sehr iterativ, es ist sehr kreativ und ja, es entwickelt sich dann beim Erstellen der Studie eigentlich, wie genau wir den Inhalt überbringen wollen. Das heißt, der steht am Anfang eigentlich gar nicht fest. Und das ist auch das Spannende, dass wir als Projektteam gemeinsam uns überlegen können, wie wollen wir diesen Weg bestreiten und wie sieht das Ziel aus?
Wir würden ja gerne sagen, wir sind da agil unterwegs, ja, weil jeder ist agil heute im Projektmanagement. Sind wir zum gewissen Teil, aber andererseits sind wir auch schon noch klassisch so wasserfallmäßig unterwegs, dass wir sagen, wir haben eine Deadline. Ja, wir sagen, bis dahin muss Arbeitspaket XY geschafft werden. Aber was dieses Paket wirklich so beinhaltet, wie diese Steckbriefe aussehen oder welche Kapitel wir brauchen, das machen wir sehr interaktiv in Workshops. Und man würde erstaunt sein, wie viel Papier in unserem Workshop verwendet wird und Post-its. Aber ich bin immer noch ein großer Freund davon.
Ja, das finde ich auch. Also das ist ganz wichtig, dass man dort wirklich haptisch arbeitet. Und ja, diese strengen Deadlines, die du sagst, die sind auch wichtig, sonst werden wir uns irgendwann verlieren. Wenn wir nicht diese Deadlines hätten, dann könnten wir wochenlang über ein Kapitel nachdenken und so wissen wir, hey, in diesem Zeitraum müssen wir das abschließen. Und auch gerade gutes Projektmanagement beinhaltet auch gute Vorausplanung. Natürlich gehört zu dieser Studie nicht nur der Inhalt, dazu gehören schöne Abbildungen, das Layout, jetzt in dem Fall auch eine Übersetzung auf Französisch, das Lektorat und das sind alles Themen, die man natürlich planen muss und bis dahin müssen die Inhalte zustande kommen.
Weil wir können natürlich noch so agil sein, ja, wenn wir hier dem Lektorat sagen, ach übrigens, ja, jetzt haben wir uns verspielt hier im Workshop und jetzt hast du nur noch 2 Tage dafür Zeit. Dann würden die uns natürlich aufs Dach steigen, also so ein gutes Lektorat oder die Abbildung, also die Anja Ruh, die immer unsere Abbildung macht, die braucht natürlich auch ihre Zeit und kann nicht von heute auf morgen alle Abbildungen machen. Also da gehört das Projektmanagement dazu, gut in der Regel, aber nicht perfekt. Also ich kann mich genau erinnern, wo ich glaube, du warst nicht im Haus, weißt du, im Homeoffice warst oder im Urlaub oder sonst wo. Und ich habe gesagt, Moment mal, wir haben noch kein fetziges Titelbild.
Ja, das war ganz zum Schluss. Ich erinnere mich dran, ich war tatsächlich in den Skiferien auf meinen Skiern bei blauem Himmel und ganz viel Sonne. Und dann bekomme ich diese E-Mail von dir. Und es war wirklich eine Woche vor der finalen Abgabe. Und die erste Version haben wir sogar schon abgegeben. Das heißt, ich dachte mir so, hey Alfred, ich sehe den Punkt, ein Titelbild wäre irgendwie toll. Aber wir müssten der Auftraggeberin nochmal schreiben. Und ich müsste der Layouterin nochmal schreiben und auch eine neue Abbildung erstellen lassen. Es war eigentlich viel zu spät im Prozess und genau solche Dinge passieren, die mich dann manchmal ein bisschen aufregen.
Zu Recht. Ich würde sagen, das war bewusst so, damit deine Fähigkeiten als Projektmanagerin noch stärker werden. Nein, es ist tatsächlich so, man denkt an tausend Sachen, aber dann, ich glaube, ich habe es mal ausgedruckt. Das war das Ding, ja. Es war, wir haben ja nur digital gearbeitet, die Studie gibt es ja nur digital. Ich habe mir trotzdem eine Version ausdrucken lassen, weil wenn ich dort den Vortrag halte, würde ich einfach gerne unser Baby in die Luft halten, was Physisches in der Hand haben. Und als es ausgedruckt auf dem Schreibtisch lag, dachte ich mir, nee, einfach nur Text auf der Vorderseite. Wir sind sonst so visuell unterwegs, ja. Mal gucken, ich schreibe mal die Szene an, mal gucken, was geht. Aber zu meiner Verteidigung, ich habe auch sehr vorsichtig geschrieben, nach dem Motto, wenn es möglich ist, ja.
Ja, das war schon sehr schweizerisch. Wenn es möglich wäre, liebe Sina, dann wäre das doch wunderbar, wenn wir das noch machen können. Und wir haben es gemacht und ich würde sagen, es hat sich gelohnt.
Ja.
Muss ich dich jetzt in Schutz nehmen.
Gott sei Dank. Also deswegen hinterher ist man vielleicht auch froh, dass man diesen Mehraufwand und auch hier unsere Auftraggeberin war sehr verständnisvoll, dass man sagt, okay, dann lade ich halt noch eine weitere Datei hoch, ja, für die breite Bevölkerung. Dann nehme ich das in Kauf, also die Nicole. Super Auftraggeberin. Okay, also die Studie, sage ich mal, insgesamt so vom Projektmanagement lief ganz gut. Ich glaube, da gibt es keine Katastrophengeschichten zu erzählen. Naja, vielleicht eine kleine, ja.
Ja, ich weiß nicht.
Sollen wir es hier erzählen? Ja, komm, mach mal, Sina.
Ich erinnere mich an den Tag, das war vor 2 Wochen, da haben wir die Studie präsentiert beim Sessionsanlass, den Alfred vorhin erwähnt hat, für mich auch was ganz Neues mit Politikerinnen, die dort vertreten waren. Das war ein ganz anderes Umfeld, als das wir uns sonst gewöhnt sind. War eben super interessant und super spannend und auch sehr wertschätzend. Aber auf dem Weg dorthin, es ging nach Bern im Zug, hast du gesagt, hey Sina, übrigens mit der Ampelskala bei den Steckbriefen, da stimmt irgendwas nicht. Also die Inhalte stimmen schon, aber die Visualisierung ist irgendwie ein bisschen nach rechts geschoben. Willst du darauf hinaus? Weil das ist das, was mich bis heute ein bisschen ärgert.
Ja, also ich meine letztendlich, das ist auch ein guter Übergang im Bereich Methodik, wie wir vorgegangen sind. Wir wollten ja eine schöne Sternenbewertung haben, eine klare Skala, dass ich sage, diese Digital Health Lösung, die hat 3 von 5 Sternen und deswegen ist sie besser als die 2 Sterne hat. Und was sie bedeuten, kommen wir gleich dazu. Letztendlich haben wir ja Praktiker und Praktikerinnen gefragt und die haben halt auf einer Skala von 1 bis 5 geantwortet, ja. Unsere Abbildung fängt aber halt bei 0 an, ja. Das heißt, die Balken sind ein bisschen optisch ein bisschen länger. Das ist nicht falsch, wenn da 3,5 steht, meinen wir auch eine 3,5. Die Skala fängt bei 0 an und da müsste man, ja, aber wenn man ganz ehrlich ist, sagen, da, die Balken schauen alle ein bisschen größer aus, ja. Also, falls jemand uns vorwirft, ihr seid ja hier versucht zu manipulieren. Nee, das ist unsere Unfähigkeit in dem Fall gewesen, dass es niemandem aufgefallen ist.
Das ist leider das. Ich meine, die Studie, wir hatten geplant, 60 Seiten zu machen. Jetzt sind es, glaube ich, knapp 90. Also wir tendieren dazu, dann doch noch ein bisschen mehr zu machen. Und irgendwann sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Man schaut drüber und wieder drüber. Und dann denkt man sich, man hat alles gefunden und am Ende geht einem doch irgendwas durch die Lappen.
Ja, also ich kann mal bei einer Doktorarbeit erinnern, als ich die mal gedruckt vor mir hatte, dachte ich mir, ich werde sie nie wieder aufmachen. Weil egal, welche Seite ich aufmache, ich werde bestimmt einen Fehler, eine Inkonsistenz finden. Ja. Also deswegen habe ich nie wieder reingeschaut. Ja. Also wer weiß, was da drin steckt. Aber gut, also ich glaube, dass dieser Fehler ist verzeihlich. Das ist eine kleine optische Ungereimtheit. Das ist okay. Die Zahlen, die stimmen, die haben wir 20 Mal überprüft. Von dem her, dazu stehen wir.
Also das stimmt, aber es ärgert natürlich trotzdem ein bisschen.
Yes, bei der nächsten Studie. Dann. Bei der nächsten Studie.
Ja. Okay. Shit happens.
Shit happens, so ist das. Ja, dann kommen wir mal noch zu dem Teil, so langsam zu den Inhalten, aber die Inhalte sind nichts wert ohne die Methodik. Ja. Deswegen, du hast es ja vorhin schon erwähnt, Literaturanalyse ganz am Anfang. Warum ist sie wichtig?
Ja, naja, wir sind Wissenschaftler und wir müssen natürlich schauen, was gibt es da draußen schon? Wir wollen ja das Rad nicht von neu erfinden. Wir müssen uns überlegen, okay, wie gehen wir vor und welche Literatur schauen wir durch? Dann machen wir eine klassische Literaturrecherche zu den Themen, die wir am Ende im Detail beleuchten wollen. Und das ist natürlich wichtig zu schauen, was gibt es schon, was gibt es noch nicht und wo braucht es mehr Handlungsbedarf?
Eine der Fragen, wo wir das Rad nicht neu erfinden wollten, aber trotzdem wissen wollten, wie kann man das schlau machen, war, wir wollten ja verschiedene Lösungen bewerten und wir wussten nicht, wie die kategorisieren sollen. Man könnte ja hingehen und sagen, guck mal, die Digital Health Welt besteht, ja klassisch meine vier Dimensionen mit E-Health und Trend Health, Data Health und so weiter und so fort, aber das ist viel zu grob. Das ist ja nur ein grober Orientierungsrahmen. Dann haben wir auch überlegt, ob Technologie, sage ich mal, die treibende Kategorisierungslogik sein sollte, dass wir sagen, das sind Virtual Reality Lösungen, hier sind Lösungen, die entstehen mit KI, hier sind Lösungen, die entstehen mit Internet of Things. Haben wir auch gemerkt, ja, eigentlich diese reine Fokussierung auf die Technik, die ist es nicht, aus verschiedenen Gründen. Wenn ich eine Technik einsetze, möchte ich etwas damit erreichen. Mir ist es wurscht, ob dahinter irgendwelche KI-Algorithmen oder was auch immer steckt. Ich möchte, dass das Ziel war mir wichtiger. Und deswegen, welche Logik haben wir am Schluss ausgewählt, Sina?
Wir haben die genommen, die in der Literatur schon so vertreten war. Das war so die Bereiche E-Care, E-Administration, E-Prävention, E-Research und E-Learning. Also wir sind wirklich, wie du gesagt hast, nicht von der Technologie ausgegangen, sondern vom Anwendungsbereich. Also wo kann man diese Digital Health Lösung einsetzen? Kommt die eher zum Bereich Prävention, wie Teleberatung, also wenn es um Coaching zu Ernährungsthemen geht zum Beispiel, oder es ist doch eher E-Care, was sich wirklich auf meine Behandlung bezieht, oder E-Administration beispielsweise, Erleichterung bei der Dokumentation durch KI.
Und die zwei Bereiche, die dann noch fehlen in der Auflistung, sind E-Research, das heißt, da geht es darum, wie entstehen überhaupt die Medikamente, die Apparate, die Lösungen, die wir heutzutage auf dem Markt haben. Und klar, der Mensch im Mittelpunkt, ja, auch wir kommen ja mit unseren Kalendersprüchen und die stimmen ja auch im Gesundheitswesen. Das wäre nichts ohne die Gesundheitsfachpersonen und die müssen ja ausgebildet werden. Und auch da haben wir uns gefragt, ja, wie könnte Digitalisierung die Ausbildung unserer neuen Fachkräfte oder die Weiterbildung, wie könnte das revolutionieren? Jetzt haben wir eine schöne Kategorisierung. Wir wissen genau dann, also eben, wir haben uns dann Beispiele ausgesucht, 21 insgesamt in den 5 Kategorien. Und dann geht's darum, das zu messen. Ja, was können die? Wie machbar sind die? Und da mussten wir erstmal Bewertungskriterien uns ausdenken.
Mhm. Und da sind wir eigentlich so vorgegangen. Wir haben uns angeschaut, okay, Machbarkeit. Ist die Lösung machbar, umsetzbar? Und wie ist der Nutzen? Und uns ist immer ganz wichtig, nicht nur zu schauen, wie ist der Nutzen für Patientinnen, sondern auch, wie sieht der Nutzen bei den Mitarbeitenden aus? Denn auch die sollen natürlich Nutzen haben, beispielsweise eine Erleichterung in ihren Arbeitsalltag. Alfred, das ist doch so ein bisschen dieses Können, Wollen, Dürfen. Du bist doch der Guru. Können, Wollen, Dürfen, das steht in allen Büchern von uns drin. Vielleicht magst du da noch mal ein bisschen genauer erzählen, wie wir dazu gekommen sind und warum haben wir uns für diese Dimension entschieden?
Es ist in der Tat eine Logik, die sich halt so bewährt hat, dieses Können, Wollen, Dürfen. Und die haben wir halt verwendet, um das Thema Machbarkeit zu analysieren. Du hast den Nutzen dargestellt, denn der ist klassisch messbar, dass ich sage, wie viel. Ja, die Qualität, die Outcome-Qualität, aber auch die Erlebnisreise als Patient, als Mitarbeiter. Aber der Machbarkeit nach dem Motto, schaffen wir es überhaupt, diese Lösung auf den Markt zu bringen? Ist es nur ein Wunschtraum? Da hilft mir Können, Wollen, Dürfen. Weil Können steht in diesem Fall in meiner Logik für das Thema Technologie. Also heißt Reifegrad, gibt es schon auf dem Markt eine Lösung? Es klingt toll, dass ich sage, eine KI hört zu bei der Amnese und dann transkribiert sie das Ganze, ordnet die Daten. Ja, das klingt toll, aber gibt es schon reife Systeme, die nicht nur Murks dort aus meinem Gespräch dokumentieren? Das Thema Dürfen ist das Thema Gesetz. Das heißt, hier wollten wir wissen, ist das mit unserer Rechtsprechung heute, mit den Gesetzen, die wir hier haben in der Schweiz, ist das vertretbar, was auch immer hier diese Lösung erreichen will? Und das letzte Thema ist das Thema Wollen. Ja, die beste Technologie, die gesetzlich erlaubt ist, aber wenn Menschen sich weigern, das Thema Akzeptanz, das steckt dahinter. Wenn die sagen, nee, ich will nicht, dass da eine Technik mich unterstützt bei dieser Kernaufgabe in der Medizin, dann ist das alles nutzlos.
Genau. Das waren eigentlich die Dimensionen, du hast es jetzt gerade gut beschrieben. Und wie man raushört, wir haben Technologie, wir haben Mitarbeiter, Patienten, wir haben das medizinische Outcome und Gesetz. Naja, und jetzt mussten wir diese ganzen Lösungen quantifizieren. Ich greife vor, das haben natürlich nicht wir selbst gemacht, sondern wir haben das klassisch mit Interviews und Befragungen gemacht, denn wir brauchten ja hier Expertinnen, wir brauchten Leute, die sich mit dem Gesetz auskennen, wir brauchten Personen, die das technische Know-how haben, wie ist der aktuelle Reifegrad, wir brauchten Patientinnen, Mitarbeiter aus dem Gesundheitswesen und natürlich auch Fachpersonen, die das medizinische Outcome quasi bewerten können. Also welchen Nutzen hat diese eine Digital Health-Lösung, die Sie dort gerade bewertet haben, für das medizinische Outcome? Wird er gestiegen oder sinkt der? Und wie machen wir das, Alfred? Wir brauchen Leute, die uns Zeit für Interviews geben oder auch oder und die eine Befragung ausfüllen. Wie sind wir da vorgegangen? Und wir haben es, glaube ich, noch gar nie erwähnt. Wir hatten echt wenig Zeit für die Studie und wir hatten da echt hohen Druck, dass wir da viele Antworten bekommen.
Ja, ja, das ist ja unser tägliches Brot. Ideen ist viele, Geld und Zeit ist schon knappes Gut. Also die erste große Frage war natürlich, machen wir eine repräsentative Umfrage in der Schweiz? Also das können wir natürlich auch, aber das ist meistens keiner bereit zu zahlen. Also wenn du wirklich Tausende von Leuten haben willst, die das beantworten. Also es ist A, eine Kostenfrage, aber B, ist es auch eine, passt es denn überhaupt zu dem, was wir rausfinden wollen? Zu manchen ja, zum Thema Akzeptanz der Patienten, da wäre es schön, sage ich mal, 10.000 Patientinnen zu befragen. Zum Thema Rechtsprechung, da brauche ich nicht die breite Bevölkerung zu fragen, ob das hier mit dem Schweizer Gesetz konform ist. Sondern da verlassen wir uns, das haben wir in dieser Studie gemacht, auf Expertinnen und Experten. Und Gott sei Dank machen wir das jetzt schon Jahrzehnte, sage ich mal bald, also über ein Jahrzehnt. Deswegen haben wir ein Netzwerk. Wir wissen genau, wer kennt sich in der Schweiz aus mit dem Thema Rechtsprechung. Ja. Das heißt, da schnappt man sich nicht 100 oder 1.000 Juristinnen, ja, sondern da reichen auch mal 3 Stück. Ja. Wenn 3 Juristen mir sagen, jawohl, ja, das ist hier gesetzlich konform, das passt so, das ist hier in Ordnung, dann genügt das auch. Ja. Beim Thema Technik genauso, da brauchen wir noch nicht 10.000 Leute, sondern da schnappt man sich da eine Handvoll von technikaffinen Menschen. Hier in der ZHW wimmelt es davon. Wir haben hier unser Technikum, wir haben unser Digital Health Lab, wir haben unsere Wirtschaftsinformatiker, Medizininformatiker. Also an Technikkompetenz mangelt es hier nicht in diesem Haus. Ja, und dann das Thema Medizin. Was hat es für die Mitarbeiter? Da haben wir unsere Pflegefachpersonen, unsere Ärztinnen, die wir auch anschreiben. Und Gott sei Dank, sage ich mal, haben wir Freunde der Familie, weil jeder, der eine Befragung gemacht hat und sich vorstellt, oh, ich befrage mal einfach mal 1.000 Ärzte oder auch nur 100 oder auch nur 10, wird sehr schnell merken, dass die gar keine Zeit haben und vielleicht auch gar keine Lust. Das heißt, da kommt das Thema Incentivierung ins Spiel. Wie bringe ich die dazu, mir zu antworten?
Und das ist ein gutes Stichwort, das haben wir gemacht. Wir haben uns entschieden für, ich glaube, es war ein Gutschein beim Italiener hier in Winterthur. Leider die Leute, die von weiter weg waren, weiß ich nicht, ob die den Gutschein genutzt hätten. Ich weiß auch nicht mehr genau, wer den bekommen hat, denn wir haben das natürlich ausgelost. Wir haben das nicht einfach zugeordnet, aber da waren wir großzügig mit einem schönen Gutschein beim Italiener für so. 2 Personen.
Na, siehst du, eben, wir gehen davon aus, dass die Leute, die wir befragen, auch Freunde und Freundinnen, Partner haben, deswegen, ja. Ja, also es klingt sehr banal. Also A, was hilft, ist, damit überhaupt eine Rückantwort kommt. Also bei großen Befragungen, da ist man schnell im einstelligen Bereich mit Rückantworten. Das ist immer sehr traurig. Wir sind Gott sei Dank sehr, sehr hoch, unsere Rückantworten. Und ich glaube, die Erfolgsgeheimnisse sind 2. Erstens, wir schreiben das an. Also da schreibe ich nicht einfach irgendeine Ärztin, sehr geehrte Frau Doktorin, sondern ich schreibe halt eine bestimmte Ärztin an, die ich kenne. Das hilft. Und das Zweite, und das ist jetzt meine egoistische, banale Deutung, wenn mich jemand etwas befragen will und sagt, ja, Alfred, hättest du Zeit dafür? Ja, wenn es ein Student ist, ist es easy, aber wenn es eine andere Organisation ist, ja, dann stelle ich mir immer schon die egoistische Frage, was habe ich denn davon? Ja? Was habe ich davon? Könnte es sein wie, oh, ich bekomme die Studienergebnisse, es ist doch spannend, oder mein Ergebnis ist wichtig, was ich sage, weil das kommt vom BAG und die wollen was Politisches draus machen, super. Aber sowas Banales wie, oh, man kann einen Preis gewinnen, ich könnte meine Frau ausführen zum Abendessen why not? Ja. Also ich behaupte, so banal das ist, aber diese Chance, was zu gewinnen, treibt die Antwortquote nach oben.
Mhm. Und was man nicht vergessen darf, wir sind da ja dann auch hartnäckig geblieben. Wir tracken das natürlich. Und wenn irgendwie keine Antwort zurückkommt, dann schreiben wir doch auch gerne nochmal, hey, wir haben doch da eine Anfrage gestellt, wäre das möglich, wenn Sie oder du doch hier auch nochmal mitmachen würden. Also wir sind dann doch auch ein bisschen hartnäckig. Ich denke, das ist auch sicher ein Erfolgsfaktor.
Ja, ich glaube, Karotte und Stick and Carrot, wie sagt der Engländer, so Zuckerbrot und Peitsche auf Deutsch. Mhm. Ja. Man braucht, glaube ich, beides. Jetzt haben wir schöne viele Antworten bekommen. Wir haben ein großes Excel mit den ganzen Daten, ja, bei den Anzahl von Interviews, die wir hatten. Also da lohnt es sich nicht groß, mit Datenbanken zu arbeiten. Und dann ging es natürlich an die Auswertung. Dann haben wir unsere schönen Statistiken gemacht. Und dann die große Schwierigkeit dann ist für mich immer, da hast du 10.000 Schnitte und Berechnungen und Mittelwerte und Varianzen, die du ausrechnen könntest. Aber was ist wirklich relevant? Ja, was nehmen wir davon? Und ich kann mich erinnern, wie wir uns wirklich da eingeschlossen haben und versucht haben, so das So What, ja, rauszufinden. Was kommt aus diesen Datenvolumen, aus diesen Datenwüste? Was können wir da für spannende Erkenntnisse rausholen? Mhm.
Ja, und ich weiß noch, wir haben uns auch genau überlegt, okay, ist das jetzt interessant, die Standardabweichung hier zu erzählen oder die Varianz? Aber was haben die Leserinnen und Leser eigentlich am meisten von diesen Daten? Welche Daten sind die, die am meisten Aussage haben und die auf den ersten Blick zeigen, hey, so ist das Ergebnis? Ja, und wir haben uns dann da eingeschlossen und dann haben wir nochmal geschaut, was waren eigentlich unsere Dimensionen, eben dieses medizinische Outcome, Technologie, Akzeptanz und so weiter, und haben dann einen Logikbaum erstellt und uns überlegt, wie können wir jetzt diese Werte zusammennehmen, damit wir unsere Dimension nutzen und Machbarkeit am besten darstellen können. Und ich glaube, da gab es auch mehrere Runden und wir haben uns überlegt, müssen wir etwas gewichten oder nicht. Es war gar nicht so trivial, obwohl es nur ein Excel war und kein SPSS oder R. Ja, also ich erinnere mich noch daran, dass das sehr, sehr aufregend war. Und wie haben wir es dann zum Schluss gelöst, Alfred?
Also was mir wichtig war, auch am Schluss so einfache Botschaften zu haben, zu visualisieren. Und letztendlich so eine der Kerndarstellungen unseres Berichtes ist ja so eine 2x2-Matrix, wo wir einerseits sehen, das Thema, ist das überhaupt machbar? Ist das eine Technologie, die wir heute schon einsetzen können, wollen und dürfen? Ja. Und auf der anderen Achse ist das Thema, was hat es für einen Nutzen? Und wenn man diese Logik dann visualisiert, ist es relativ einfach. Und der BWLer an sich ist ein einfacher Mensch. Was oben rechts ist gut, ja. Weil das heißt, Lösungen, die oben rechts landen, das sind Lösungen, die viel Nutzen stiften, ja. Eine Mischung aus für Patienten, auch für Mitarbeiter, aber auch machbar sind. Das heißt, die Leute wollen es, die Technik steht zur Verfügung, es gibt keine gesetzlichen K.O.-Kriterien, warum wir es nicht machen sollten. Das heißt, was oben rechts landet, heißt, tu es.
Und als wir dann die Auswertung gemacht haben, das Schöne ist, ich greife ein bisschen vor, aber fast alles Laden ist irgendwie oben rechts gelandet. Das heißt, der Nutzen von Digital Health scheint hoch zu sein und es scheint auch machbar zu sein. Und gerade wir beide als Digital Health-Freunde, ja, fanden diese Nachricht echt toll. Also es ist gar nicht so negativ, wie das immer alles dargestellt wird.
Das ist auch eine der Quintessenz und wir sind da schon mitten im Ergebnis, wenn man hier so ein Management Summary sich anschaut. Wie kann man alles zusammenfassen? Das Hauptergebnis steht, glaube ich, als letzter Satz. Ja, machen wir eine kleine Lesung. Damit zeigt die Studie auf, dass die Voraussetzungen für die digitale Transformation des Schweizer Gesundheitswesens besser gegeben sind als vermutet. Das heißt tatsächlich, es kam das raus, was wir vermutet haben. Ja, also wir wussten schon, dass wir eigentlich weiter sind, als immer so diese Unkenrufe sind, dass die Voraussetzungen gut sind. Natürlich gibt es Hindernisse und Hürden, und wir reden nicht über Kosten, aber so zumindest diese zwei großen Bereiche. Ja. Bringt es wirklich etwas? Stiftet es wirklich Nutzen für Mitarbeiter, Patienten? Antwort ist eindeutig ja. Und die zweite große Frage, aber können wir das auch schaffen? Ja. Ist es machbar? Und auch dort ganz eindeutiges ja, wir können.
Und das war das schöne Ergebnis. Auf dieser Matrix konnte man sehen, alles landet irgendwie oben rechts. Das war wirklich sehr positiv. Und dann war es natürlich noch wichtig zu schauen, okay, wie sieht es jetzt bei den einzelnen Lösungen aus? Wir wollen ja nicht nur dieses gesamte Bild haben, sondern jetzt, ich interessiere mich vielleicht für robotergestützte chirurgische Eingriffe und dann möchte ich wissen, okay, wo ist das jetzt genau gelandet? Und dafür haben wir ja die einzelnen Steckbriefe. Wollen wir uns mal so einen vornehmen?
Sehr gerne. Willst du eins aussuchen? Soll ich eins aussuchen? Was ist so ein Thema, das dir am Herzen liegt?
Das Thema EPD.
EPD, ach,
Schon wieder.
Hast du ja gleich so ein Monster geschnappt, ja, okay. Also wir haben das schön hier nummeriert, EPD, da muss ich selber blättern, das ist B3, weil das ist E-Administration. Du hast es elektronisch, ich habe es ja noch hier auf dem Papier. Mhm. Also, was da rauskommt, top-down die Botschaft, 3,6 Sterne von 5 möglichen Sternen. Also, 3 ist die Mitte, 5 ist unglaublich, sowohl Nutzen als auch die Machbarkeit ist gegeben. Mit 3,6 ist es immerhin auf der positiven Hälfte, aber es war so eins der Lösungen, also die nicht top waren, ja, und ja. Beim EPD, also da haben wir unter anderem, wenn man sich die einzelnen Kriterien anschaut, wie kommt ihr auf diese 3,6 Sterne? Unter anderem sehen wir hier beim Thema Machbarkeit, beim Thema Gesetz, da haben unsere Juristen eine 2 Sterne von 5 gegeben, 2 Punkte von 5, ja. Ja, also bei der EPD muss ich jetzt nicht lange ausholen, aber seit 2009 mindestens in der Diskussion. Wir haben einen Durchdringungsgrad von 0,3%. Das heißt, mein Witz ist immer, wenn wir so weitermachen, dauert es noch 7000 Jahre, wenn es linearer Prozess ist. Aber es liegt nicht, und das ist schon das Schöne, es liegt nicht am fehlenden Nutzen.
Daran liegt es definitiv nicht. Wenn ich hier hinschaue auf die Ergebnisse, Patientinnen und Mitarbeitende sagen, der Nutzen ist extrem hoch. Es wäre ein positiver Einfluss auf das medizinische Outcome und auch auf meine Erlebnisreise. Da landen wir wirklich bei ganz hohen Werten. 4,5 sehe ich hier bei medizinischem Outcome. Eben, wenn wir alles im EPD hätten, dann würde man nichts vergessen. Es würden vielleicht weniger Fehler passieren und die Behandlung wäre dadurch besser. Und auch das Erlebnis für Patientinnen und auch Mitarbeitende ist natürlich besser. Wenn ich mir vorstelle, ich habe alles digital, dann muss ich nicht zu Hause in meinen Akten suchen. Ach ja, was kam noch mal vor 2 Jahren bei meinem Blutergebnis raus? Also ja, der Nutzen ist da. Aber bei der Machbarkeit scheitert es gerade noch.
Was, glaube ich, kein K.O.-Kriterium ist beim Thema EPD, ist das Thema, die Menschen wollen das nicht. Weil das haben mich ja auch gefragt. Und nicht nur, willst du, Sina Berger, ein EPD haben, weil du als Digital Health Freundin sagst, natürlich, klar will ich eins haben. Sondern wir haben gefragt, glaubst du, dass da Menschen in deinem Umfeld, die Patientinnen an sich, ja, dass die bereit sind, mit einem EPD umzugehen und das wollen? Und da kommt ein Wert. Ich meine, es ist immerhin 3,3. Also wenn 3 die Mitte ist, ist es leicht positiv. Also, ich glaube, wir müssen noch viel Überzeugungsarbeit leisten. Ich glaube, dass es noch einige Hürden gibt in der Kommunikation. Aber tendenziell hat mich das schon überrascht, dass die Menschen sagen, doch, wir können das schaffen, wir können für hohe Akzeptanz sorgen. Wahrscheinlich müssen wir halt mehr den Nutzen kommunizieren. Jetzt haben wir über EPD gesprochen, jetzt wünsche ich mir was von dir.
Dann wünsch dir mal.
Ja, jetzt was. Was wünschen wir uns im Thema E-Learning? Ja, weil du selbst hast ja, das ist noch nicht so lang her wie bei mir, dass du einen Master gemacht hast. Zeig mir, was der Nutzen und die Machbarkeit wäre beim Thema zum Beispiel Virtual Reality. Also das ist hier E2, Virtual Reality in der Ausbildung. Ja.
Okay, dann blätter ich hier mal. Also das Gesamtpotenzial ist 4,1 und wenn 5 das höchste ist, würde ich mal sagen, sieht das schon gut aus. Also mal über alle Dimensionen hinweg, 4,1 zeigt, dass das gut ist und weit oben rechts liegt. Das heißt, unsere Expertinnen und befragten Personen denken, für die Ausbildung hilft VR und AR.
Das Schöne war, als ich das hier vor kurzem am Department G Gesundheit präsentiert habe, die haben gesagt, ja Alfred, das ist schön, dass da eine 4,1 rauskommt, weil wir hier in der ZHW, wir nutzen schon längst das Thema Virtual Reality, Augmented Reality für die Ausbildung unserer Studenten und Studentinnen. Die sind nicht in die Detail gegangen, was die genau damit machen, aber diese Simulation von virtuellen Situationen, wo ich sicher praktisch dort Situationen erleben kann, mit Patientenkontakt beispielsweise im Bereich Hygiene, dass ich da in einen virtuellen Raum reingehe und dann hinterher sehe ich, was habe ich überall angefasst, hätte ich lieber nicht anfassen sollen, weil ich habe jetzt überall potenzielle Keime verbreitet. Also ich glaube, da als Student hätte ich mir das damals sicherlich auch gewünscht, sowas zu haben.
Ich habe auch mal gelesen, dass man das auch nutzen kann, um gerade so für angehende Chirurginnen und Chirurgen zum Beispiel das zu nutzen, um dann wirklich zu üben, wie ich einen komplexen Eingriff am Patienten durchführe und wie ich damit meine Fähigkeiten verbessern kann. Ist das richtig? Hast du davon auch schon mal gehört? Benutzen Sie das dort auch schon so in dem Stil oder eher, wo hätte ich nicht anfassen sollen? Also kann ich da einen Patienten simulieren und quasi an ihm herumschnippeln mit meiner VR-Brille?
Ich glaube, es wird für alles Mögliche verwendet. Einerseits tatsächlich nur, sage ich in Anführungsstrichen, ich habe hier einen 3D-Körper und 3D ist halt immer besser als 2D, weil ich dann mir als Chirurg da besser vorstellen kann, wo ja, ich den Zugang zur Leber habe und dann drehe ich es in meinem Kopf. Das ist schon ganz schön kognitiv anspruchsvoll, wenn ich das in echt drehen kann und von allen Seiten anschauen kann. Das ist sicherlich sehr, sehr gut für die Ausbildung. Und eben, dass die Maschinen inzwischen auch menschliche Interaktion simulieren können. Das ist natürlich eine feine Sache. Das Thema Empathie und Co. kommt da wahrscheinlich zu kurz, aber allein schon, und das habe ich selber erlebt, dass Menschen, also virtuelle Menschen, mir fiese Rückfragen stellen, ja, und sagen, ja, was machen Sie denn da? Sie haben ja keine Ahnung. Um dort zu üben, wie reagiere ich auf so eine aggressive Situation beispielsweise von einem anderen Menschen. Also die Grenzen sind dort noch nicht ausgelotet, was man alles damit machen kann.
Ja, ich glaube, die zwei Lösungen, die wir jetzt hier mal vorgestellt haben, das ist jetzt mal gut für den Moment. Wie gesagt, es gibt 21 von diesen Steckbriefen, wo wir jede Lösung auseinandernehmen und das wirklich schön übersichtlich darstellen. Aber Alfred, du hast das Management Summary da vorhin vor dir liegen gehabt oder das Fazit. Was ist jetzt rausgekommen? Außer, dass irgendwie alles oben rechts gelandet ist und wir die Digitalisierung angehen können.
Ja, ich meine, das ist tatsächlich das Zentralergebnis, alles oben rechts. Ja, das klingt nicht so wissenschaftlich, aber wenn man es visuell vor sich hat, merkt man, was das eigentlich für eine Aussage ist. Das ist eigentlich der Hammer, ja. Also tatsächlich, wir in Summary schreiben ja drei Sachen, dass wir sagen, eben hohes Gesamtpotenzial vorhanden. Die Dinger sind nun mal oben auf der Nutzenskala. Und wenn wir die nicht nutzen, ja, dann sorgen wir eigentlich dafür, dass menschliches Leid entsteht, dass wir hohe Ineffizienzen zulassen. Also eigentlich ist wirklich das erste, das Plädoyer, wir brauchen mehr davon. Ja. Das zweite, glaube ich, was schon entscheidend ist, diese Akzeptanzwerte. Weil es ist so leicht, eine K.O.-Argument zu bringen, ja, die Patienten wollen das nicht und die Mitarbeiter auch nicht. Und da fand ich es tatsächlich spannend, wenn man sich die anschaut, die Werte, A, sind sie hoch und B, die sind gar nicht so unterschiedlich. Es gibt nicht Lösungen, wo ich sage, oh, das lieben die Patienten, aber die Mitarbeiter hassen es und umgekehrt. Das waren relativ ähnliche Werte, die da rausgekommen sind. Also, und hohe Werte, das ist das Zweite. Ja, und das Dritte, ganz am Schluss haben wir uns noch Gedanken gemacht zum Thema Hürden. Wie können wir das tatsächlich auch umsetzen? Handlungsempfehlung. Möchte ich jetzt nicht sehr in die Tiefe gehen, aber letztendlich, was da rauskommt, ist, wenn wir es wollen, ja, dann sind die Hürden relativ gut überwindbar. Wir können das sowohl vom Gesetz, sowohl von der Technologie, sowohl von der Akzeptanz. Das sind keine riesigen Hürden. Es ist nicht trivial. Aber wenn wir richtig das wollen, wenn wir digitale Transformation uns wünschen als Bürger, Bürgerin, dann könnten wir sie auch bekommen.
Ja, das sind doch schöne Aussichten, würde ich mal sagen. Ich glaube, damit können wir eigentlich auch zum Schluss kommen, oder Alfred? Oder ja, möchten wir noch ein paar Details aufgreifen?
Also ich lese noch die anderen 20 Steckbriefe vor. Nein, ja, ich glaube, das war ein schöner Schlussappell, sage ich mal. Ja. Wir können, das ist unser Beitrag, wir appellieren, aber handeln, das müssen die Leute, die hier gerade zuhören. Das ist ein bisschen Preaching to the Choir. Ja, wer hier jetzt meinem Podcast zuhört, der weiß wahrscheinlich, hoffentlich, wie wichtig das wäre hier, digitale Transformation. Aber jetzt müssen wir wie die Jünger und Jüngerinnen rausgehen und die gute Nachricht verbreiten.
Mhm. Und das ist auch das, was wir mit den Ergebnissen weiterhin machen, oder? Ihr werdet sehen, auf LinkedIn kommt viel dazu. Wir organisieren Veranstaltungen zu diesem Thema. Wir versuchen wirklich, die Ergebnisse nach außen zu tragen. Nicht nur von dieser Studie, sondern auch von den anderen Dingen, die wir machen. Ja, das sollte bloß nicht in der Schublade landen. Wir müssen kommunizieren, kommunizieren, kommunizieren. Und dann können wir die Digitalisierung des Gesundheitswesens gemeinsam anpacken.
Ich bin fast geneigt, ein Amen zu sagen. Ja, aber wir lassen das hier, die Religion raus. Ich muss sagen, hat großen Spaß gemacht, Sina, mit dir das zu diskutieren. Also A, die Studie, ja, die du hier unglaublich gut durchgeführt hast und gemanagt. Und jetzt das Baby vor uns. Ja, wir sind stolze Eltern von diesem Baby. Vielen Dank für all deine Arbeit und vielen Dank, dass du heute hier in die Kabine gekommen bist.
Danke dir, Alfred. Das war ein spannendes Experiment, mal so ein bisschen spontan, authentisch, einfach aus Geschichten zu plappern. Auch so ein bisschen die Shit-Happens-Seiten zu zeigen, was lief vielleicht nicht so gut. Ja, war spannend. Danke dir.
Also mal sehen, ob es euch auch gefallen hat. Ihr wisst, was am Schluss kommt. info@gesundheitswesen.org. Da könnt ihr uns eure Meinung sagen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.